klar. Mitten in die Stille kam gerade die Nachricht, dass Sebastian Vettel Weltmeister ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen Satz noch erinnert. Den kann man, glaube ich, so ganz schnell nicht vergessen. Den Satz, mit dem im Grunde Barack Obama Präsident geworden ist der Vereinigten Staaten. Yes, we can. Ja, jo. Ja, wir schaffen's. Ja, wir können das. Yes, we can. Inzwischen ist das ein bisschen leiser geworden. Ich glaube, die letzten ein, zwei Jahre sagt er das gar nicht mehr, weil man den Eindruck hat, naja, so richtig können wir doch nicht. Die Probleme sind doch größer, als dass wir die einfach so in den Griff kriegen können. Lange vor Barack Obama hieß der Präsident mal John F. Kennedy. Und John F. Kennedy hat auch einen Satz gesagt, der so ein bisschen in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ewig lang her, 40 Jahre, 1961 hat er in seiner berühmten Antrittsrede den Satz gesagt, let us begin anew. Lasst uns nochmal neu anfangen. Let us begin anew. Das ist die Rede gewesen, wo er auch diesen schönen Satz gesagt hat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Frag nicht, was das Land für dich tun kann. Frag, was du für das Land tun kannst. Eigentlich was ganz Aktuelles. Let us begin anew. Dieser Satz war eine Zeit lang in dem CVJM, in dem ich groß geworden bin, in Lüdenscheid, im Sauerland, so ein Slogan, den wir uns immer mal wieder so gegenseitig gesagt haben. Let us begin anew. Für uns war das das Evangelium von Jesus in einer Nussschale. Gott fängt immer wieder neu an. Gott fängt immer wieder neu an mit dieser Welt und mit seiner Gemeinde und mit mir und mit uns. Und weil das so ist, können wir auch immer wieder neu anfangen. Gott fängt selbst in Situationen neu an, wo alles hoffnungslos aussieht, wo alles aussichtslos aussieht, wo man den Eindruck hat, es geht aber auch überhaupt nichts weiter. Wir rennen stur und strack auf das Ende zu. Manchmal haben wir heute den Eindruck, wenn wir so die Nachrichten lesen, wir werden ja auch irgendwie systematisch verrückt gemacht. Wir haben den Eindruck, es geht irgendwie zu Ende. Gott ist einer, der sagt, let us begin anew. Wir können immer wieder von vorne anfangen. Ich habe immer wieder einen Satz im Kopf, den hat mir mal vor vielen Jahren, 1974 war das, Corrie ten Boom, die holländische Evangelistin, in einem Interview gesagt. Den Satz werde ich nie vergessen. Da ging es auch um Probleme, mit denen wir konfrontiert sind und Strategien, wie wir das alles so auf die Reihe kriegen können. Und dann sagte sie gütig lächelnd, ach wissen Sie, sagte sie mit ihrem holländischen Akzent, es gibt kein Panik im Himmel. Es gibt keine Panik im Himmel. Manchmal denken wir, Gott läuft genauso aufgeregt und aufgescheucht in den Himmel, wie wir über die Erde laufen und sagt, jetzt weiß ich langsam auch nicht mehr. Wie kriegen wir das denn hin mit Griechenland? Meine Güte nochmal. Es gibt keine Panik im Himmel. Gott ist derselbe. Gott ist der, der die Welt, der das Universum geschaffen hat. Gott ist der, der jeden Tag neu schafft, der unser Leben jeden Tag neu schafft. Es gibt keine Panik im Himmel. Und Gott findet Wege und weiß Wege, wo wir längst keine Wege mehr sehen. Er ist ein Experte für ausweglose Situationen. Lasst uns darauf immer wieder zurückkommen und lasst uns darauf immer wieder zurückziehen. Er ist ein Gott für ausweglose Situationen. Auch in unserem eigenen Leben, auch in meinem Leben. Da gibt's ja auch manchmal Situationen, wo ich den Eindruck habe, jetzt habe ich aber auch wirklich alles versaut. Alles. Irgendwie hast du manchmal den Eindruck, du stehst vor den Trümmern deines Lebens und alles ist schiefgegangen und keiner hat dich mehr lieb und du hast dir eine Sache geleistet, von der du nie gedacht hast, dass du die dir jemals leisten würdest. Aber Gott sagt, let us begin anew. Es gibt auch in deinem Leben keine Schuld, die so groß ist, dass ich sie nicht wegkriegen könnte. Keine Schuld, bei der Jesus sagen würde, nein, das ist mir jetzt zu viel hier an meinem Kreuz. Das legen wir mal zur Seite. Jede Schuld packt Jesus auf die Schultern Es gibt keine ausweglosen Situationen. Let us begin anew. Ich möchte mit euch nachdenken über eine ganz alte Geschichte. Eine Geschichte, die im zweiten Buch der Bibel steht, im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose. Viele haben diese Geschichte vor Ohren oder vor Augen. Und wer will, kann seine Bibel mal aufschlagen, 2. Mose 34. Da ist das Volk Israel nach ewig langer Sklaverei, wo sie schaffen mussten bis zum Umfallen, endlich befreit worden von Gott selber, unter der Leitung dann von Mose, in die Wüste gezogen. Und kaum sind sie in der Wüste, kriegen sie schon wieder Angst, weil die Ägypter hinterher kommen. Dann sind sie sauer, weil sie nicht genug zu essen haben, weil sie nicht genug zu trinken haben. Und dann ist Mose eines Tages auf dem heiligen Berg und kriegt dort, wie wir wissen, von Gott die 10 Gebote. Und das Volk ist unten und sagt, er kommt wahrscheinlich nicht wieder. Und dann legen sie ihr Gold zusammen und alles, was sie so mitgebracht haben, noch an Schätzen aus Ägypten. Und dann lassen sie ein goldenes Kalb gießen. Und dann feiern sie und sagen, dieses Kalb ist jetzt unser Gott. Wenn man das so liest, wenn man das so kurz hintereinander wegliest, fasst man sich in den Kopf und sagt, das kann es doch gar nicht geben. Solche Wunder, wie die erlebt haben mit Gott, die habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Befreit aus Ägypten, das Meer teilt sich, immer gab's was zu essen, immer gab's was zu trinken und kaum ist Mose mal ein paar Tage weg, sagen sie, der kommt nicht wieder. Und Gott, tja, Gott irgendwo da oben im Himmel, den wir nicht sehen, den wir nicht hören, der spricht nur mit Mose, den wir nicht anfassen können. Wir wollen auch so einen Gott haben wie die anderen Völker um uns herum. Alle Völker hatten Götter, die man anfassen konnte. Und dann kommt Mose wieder und sieht das und zerschmettert vor Zorn die Gesetzestafeln. Und man denkt, jetzt ist Schluss. Jetzt macht Gott mit diesem Volk endgültig Schluss nach dem Motto, was soll ich denn noch alles tun für euch? Und dann betet Mose, Vers 8, da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Mose sagte, Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann sei doch in unserer Mitte und zieh mit uns in das Land. Es ist ein widerspenstiges Volk, aber vergib uns unsere Schuld und unseren Ungehorsam und nimm uns als dein Volk an. Darauf sagte der Herr, nach dieser Geschichte, ich schließe einen Bund mit euch. Und werde vor euren Augen Wunder tun, wie sie noch niemand vollbracht hat unter allen Völkern der Erde. Das ganze Volk, in dessen Mitte du stehst, soll meine Taten sehen. Furcht und Staunen erregend werden die Wunder sein, die ich für euch tun will. Man glaubt das ja nicht. Man glaubt das ja nicht. Wäre ich Gott, ich hätte die längst zum Teufel gejagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wäre ich Gott, ich hätte mich schon längst zum Teufel gejagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil menschliche Geduld ist irgendwann zu Ende. Wir sagen, na gut, ich vergeb dir nochmal. Und wir versuchen es vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal. Aber irgendwann ist Schluss, irgendwann sagen wir, ich kann nicht mehr. Irgendwann ist unsere Kraft zu neuen Anfängen erschöpft. Aber Gott macht selbst in dieser Situation einen neuen Anfang möglich, weil einer stellvertretend für das Volk Buße tut, weil einer stellvertretend für das Volk auf die Knie fällt und Gott um Vergebung bittet. Und Gott lässt sich bitten und Gott gewährt Vergebung. Gott gewährt Vergebung diesem unmöglichen Volk. Es ist natürlich auch eine schwierige Situation, mit einem Gott zu leben, den man nicht sehen kann, oder? Das kennt ihr doch auch, das kenne ich doch auch aus meinem Leben. Ich hätte doch gerne auch mal so handfeste Beweise für mich selber und manchmal auch im Gespräch mit anderen, dass ich sagen könnte, hier ist er, guck. Und das tut er und das ist auch unmissverständlich er und seine Hand und seine Macht. Aber Gott ist unsichtbar. Gott ist in meinem Leben oft unsichtbar. Manchmal tut er Dinge, die mich beeindrucken und die ich sehe und für die ich dankbar bin. Und dann wieder tut er Dinge, die ich gar nicht verstehe, die ich gar nicht einsehen kann. Und ich denke, ist das wirklich er jetzt gewesen? Warum stirbt einer, den wir noch so dringend gebraucht hätten, von einem Moment auf den anderen? Und ein anderer, der monatelang schon sterben will, lebt und lebt weiter. Wo bist du, Gott? Es ist nicht leicht, mit einem unsichtbaren Gott zu leben. Und ich kann das Volk Israel verstehen, dass die endlich einen haben wollten zum Anfassen. Wo sie wussten, da steht er nicht, aber da steht er. Einen Gott, der auch ein bisschen verfügbar ist, den man hinter sich herziehen kann durch die Wüsten des Lebens. Aber Gott ist und bleibt unsichtbar. Warum eigentlich? Er bleibt eben deswegen unsichtbar, weil alles, was sichtbar ist, ist verfügbar für uns Menschen. Dieser Kleiderbügel, ich habe den wirklich nicht hier hingelegt. Mit dem kann ich machen, was ich will. Also da kann ich meine Jacke drauf aufhängen, den kann ich, wenn ich will, aber auch kaputt machen. Den kann ich hier in die Reihen schmeißen. Ich tue ihn jetzt mal weg hier. Alles, was sichtbar ist, ist verfügbar. Da habe ich Gewalt drüber. Das ist zugänglich. Aber Gott ist der ewig Unverfügbare. Gott ist nicht verfügbar. Ich kann Gott nicht mit noch so frommen Tricks irgendwie rumkriegen, das zu tun, was ich will. Manchmal habe ich bei uns frommen Leuten so den Verdacht, dass wir immer mal wieder neue Tricks suchen, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, was wir uns vorstellen. Vor ein paar Jahren gab es mal das Gebet des Jabez. Erinnert ihr euch? Und da hatten viele Leute den Eindruck, wenn ich das bete, dann muss er. Gar nichts gegen dieses Gebet. Ich habe das auch eine Zeit lang immer wieder gebetet. Es ist ein wunderbares Gebet. Herr, behüte mich, erweitere mein Gebiet, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Das ist ja ein schönes Gebet. Nur wenn man das Gebet als eine Art Zauberformel benutzt und denkt, das ist so ähnlich, als wenn ich Simsalabim sage und dann passiert das, was ich mir vorstelle, da spielt Gott dann immer nicht mit. Ich möchte Gott verfügbar machen, aber Gott lässt nicht über sich verfügen. Er ist der ewig Unverfügbare. Er ist auch der ewig Unzugängliche. Gott lebt in einem Licht, da kommen wir nicht hin. Gott lebt in einer Welt, da kommen wir nicht hin. Gott denkt Gedanken, die können wir nicht so einfach nachdenken. Gott ist ewig, Gott ist heilig. Manche haben versucht, das mal deutlich zu machen, was das eigentlich ist, der Unterschied zwischen ihm und uns. Es gibt so eine schöne Geschichte von C.S. Lewis, der erzählt von Wesen, die nur in zwei Dimensionen leben, die also nur Länge und Breite kennen, die eigentlich nur auf einem Blatt Papier existieren können. Die können einen, der aus der dritten Dimension kommt, nicht wahrnehmen. Wir leben in der dritten Dimension, wir haben noch den Raum dazu. Aber Gott, der jenseits unserer Dimensionen ist, den können wir nicht wahrnehmen. Unsere Sinne sind dafür nicht gebaut. Und über den können wir schon gar nicht verfügen. Er ist der ewig Unverfügbare, der ewig Unsichtbare. Wenn er sich nicht selber verfügbar macht, wenn er sich nicht selber ein Gesicht gibt, wenn er uns nicht selber den Zugang öffnet. Das ist das Wunder aller Wunder, dass der unverfügbare Gott sich verfügbar macht in Jesus Christus. Dass der unsichtbare Gott ein Gesicht bekommt, eine menschliche Gestalt bekommt in Jesus Christus. Dass der Gott, der alles geschaffen hat, unser aller Diener wird. Jesus war unser Diener. Jesus ist nicht nur auf Augenhöhe gekommen, das wäre ja auch schon sensationell. Gott, Jesus kommt unter uns drunter. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus stellt sich unter unsere Probleme. Jesus stellt sich unter unsere Schuld. Jesus erstickt an der Schuld der Menschen. Jesus kommt unter uns drunter. Gott ist unsichtbar. Das kann er nur selber ändern. Gott ist unverfügbar, das kann er nur selber ändern. Und er hat es geändert in Jesus Christus. So weit sind wir natürlich in dieser Geschichte noch nicht mit dem Volk. In dem Volk passiert das so, dass er ihnen nochmal neue Gesetzestafeln gibt, nochmal die zweite Chance gibt. Und wir wissen, dass danach noch die dritte und die 5.000. und die 6.825.712. Chance folgen. Und er schließt sogar mit diesem Volk einen Bund. Er macht mit diesem Volk einen Vertrag. Er verbindet sich mit einem halsstarrigen Volk, einem eigensinnigen Volk, einem unbeweglichen Volk. Er sagt, let us begin anew. Lasst uns nochmal von vorne anfangen. Alles, was bisher gegolten hat, gilt nicht mehr. Das gilt nicht mehr. Es ist weg. Ich halte euch das auch nicht mehr vor. Ich sage nicht nach 25 Jahren, siehst du, es ist genau dasselbe wie damals. So machen wir Menschen das ja. Gott holt das nicht wieder hervor. Ein Freund von mir in Amerika hat mal den schönen Satz gesagt, wenn du zu Gott kommst und sagst, Herr, vergib mir, mir ist das schon wieder passiert. Dann sagt Gott, wieso schon wieder? Für Gott ist es nicht schon wieder, wenn er es vergeben hat. Wenn er es vergeben hat, ist es weg. Ich kann das gar nicht denken, aber es ist weg. Let us begin anew. Hier schließt er mit dem Volk Israel einen Bund. Später schließt er einen anderen Bund mit uns. Wir alle sind Teile dieses neuen Bundes. Deswegen sprechen wir vom alten Bund und dem neuen Bund, vom Alten Testament und dem Neuen Testament. Hat der neue Bund den alten Bund abgelöst? Nein. Gott hebt seinen Bund nicht auf. Wenn er den alten Bund einfach aufgelöst hätte, würde der neue Bund ja auch nicht gelten, könnte mich darauf auch nicht so richtig verlassen. Paulus schreibt im Römerbrief, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Der alte Bund gilt weiter, sonst wird der neue auch nicht gelten. Im Buch der ersten Chronik steht der schöne Satz, was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. Wow, was du segnest, das ist gesegnet ewiglich. Nicht mal so für einen Moment, nicht mal so für einen Tag, nicht mal so für ein Jahr, sondern wenn Gott mich segnet, dann gilt dieser Segen. Und er gilt ewig, ein unglaublicher Gott. Ein Gott, der neue Anfänge immer wieder möglich macht, der mir immer wieder die Tür aufschließt, der immer wieder sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Aus dieser Liebe Gottes kann uns nichts rausschmeißen, gar nichts, sagt Paulus. Die steht fest, das ist das Evangelium. Let us begin anew. Das ist das Evangelium. Egal, wie es dir im Moment geht, egal, was du heute Nacht gedacht und geträumt hast, egal, was du gestern gemacht hast, du kannst immer wieder neu anfangen mit Gott, weil Gott immer wieder neu mit dir anfängt. Gott fängt neu an, das ist der erste Gedanke. Der zweite, der ergibt sich eigentlich daraus. Christen dürfen jetzt auch neu anfangen. Gott ist ein Gott der Anfänge, aber Christen dürfen nun auch Menschen der Anfänge sein. Leben heißt anfangen. Wir haben davon vorhin kurz im Interview drüber gesprochen. Leben heißt anfangen. Leben heißt nicht immer alles so weitermachen, wie es immer schon gewesen ist. Leben heißt mit offenen Augen durch die Welt gehen, mit offenen Ohren, neue Menschen entdecken, neue Menschen kennenlernen, neue Möglichkeiten kennenlernen, auch die in mir stecken. Vielleicht kann ich irgendwas, was ich bis jetzt noch überhaupt nicht entdeckt habe, weil ich es nie anwenden musste. Vielleicht müssen mir andere Leute manchmal sagen, hör mal, das kannst du aber gut. Neu anfangen. Glauben heißt auch anfangen. Ich darf neu anfangen, immer wieder neu anfangen mit Gott. Alt geworden ist, wer nichts mehr anfängt. Eine ehemalige Kollegin hat mir mal erzählt, ich möchte eigentlich jeden Tag einen Satz in mein Tagebuch schreiben, der mit den Worten anfängt, heute habe ich zum ersten Mal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich denke manchmal, das ist ein bisschen anstrengend, ne? So jeden Tag. Vielleicht wäre es ja schon mal schön, wenn man das einmal in der Woche reinschreiben würde. Heute habe ich zum ersten Mal hier die Fliesen gewischt in der Gemeinde. Heute habe ich zum ersten Mal diesem Blödmann von nebenan freundlich guten Tag gesagt. Heute habe ich zum ersten Mal einen Kuchen gebacken oder zum ersten Mal ein Bild gemalt oder zum ersten Mal mir eine ganze Minute lang ein Gänseblümchen angeschaut. Heute habe ich zum ersten Mal ein Lied geschrieben. Ich weiß nicht was. Entdeck doch mal das Leben. Leben heißt anfangen, glauben heißt anfangen. Gerade haben wir diesen kurzen Film vom ERF gesehen. Wir sind jetzt 50, wir sind schon 52, also das Unternehmen. Und wenn man so älter wird, dann verliert man manchmal so ein bisschen die Lust am Anfangen. Aber die Situation, die Zeit, in der wir leben, gibt uns ja gar keine Chance, uns auszuruhen. Immer wieder mal was Neues anfangen. Vor 2,5 Jahren haben wir unser Fernsehprogramm angefangen, ERF 1. Ab 1. September sind wir mit DAB Plus, mit dem neuen Radioprogramm auf Sendung. Wir haben ein neues Programm gestartet, das heißt ERF Pop, für Leute, die Musik ein bisschen mehr so als so haben möchten und so. Also, man muss immer wieder neu anfangen, sonst hört man auf zu leben und sonst hört man auch auf zu glauben. Die Menschen verändern sich, die Lebensbedingungen verändern sich. Christen sind Menschen der Anfänge, das gilt für einen selber. Gib dir selber doch mal nochmal eine Chance. Sag doch nochmal wieder neu Ja zu dir, zu dem, was du bist und zu dem, was du hast. Und damit sagst du auch Ja zu dem, was du nicht bist und niemals sein wirst. Und zu dem, was du nicht hast und niemals haben wirst. Fang neu mit dir an. Gott gibt dir eine Chance, immer wieder neu. Gib dir selber auch eine Chance. Gott vergib dir selber auch. Neulich habe ich mal in einer Fernsehsendung gehört, dass der Torwart der ungarischen Nationalmannschaft von 1954, jede Nacht, hat er gesagt, jede Nacht denkt und träumt, wäre ich einen Schritt schneller gewesen, hätte Rahn dieses Tor nicht geschossen. Schrecklich, oder? Schrecklich. Und immer wieder läuft dieser Film und immer wieder bin ich einen Schritt zu kurz. Ich muss mir vergeben, dass ich diesen blöden Satz gesagt habe. Gott hat mir vergeben, der andere hat mir vielleicht auch vergeben. Ich muss mir auch selber vergeben. Vergib dir. Fang neu an. Fang neu an mit dir selber. Aber fang auch neu an mit den Menschen. Das ist vielleicht noch schwerer. Wir sind ja alle Experten in Schubladenverwaltung. Wir gucken Menschen an. Experten sagen, man entscheidet innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 2 Sekunden, ob einem jemand sympathisch ist oder nicht. Vielleicht geht das noch schneller. Und ist einer mir unsympathisch, hat der relativ schnell verloren. Hat mir jemand mal was Blödes gesagt? Ist mir jemand mal dumm gekommen? Ich stecke Leute in irgendwelche Schubladen und sage, ach der ist ja so und so. Ach die ist so und so. Und wir erzählen uns gegenseitig diese Geschichten und stecken Menschen in Schubladen. Das ist das Ende der Liebe. Liebe gibt anderen Menschen eine Chance, gibt anderen Menschen die Chance, anders zu sein, als mein Bild von ihnen ist. Seit ich ziemlich jung noch war, liebe ich Max Frisch, den Schweizer Schriftsteller. Der hat sich mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt. Der sagt, eigentlich fängt das schon in dem Moment an, wo ich zu jemandem sage, ich kenne dich. So in Freundschaften vielleicht noch nicht so, aber wenn man lange verheiratet ist, meint man, man würde sich gut kennen. Und man wüsste immer schon vorher, was der andere sagt. Manchmal stimmt das ja auch. Aber vielleicht legen wir uns manchmal auf Rollen fest, die irgendwann gar nicht mehr passen. Meine Frau las vor einiger Zeit ein Buch, das hatte den schönen Titel »Ich bin nicht mehr die Frau, die du geheiratet hast«. Hab gedacht, will sie mir damit was sagen? Natürlich ist sie das nicht mehr. Und ich bin auch nicht mehr der Mann. Und ich will das auch nicht sein. Und mir ist das manchmal ganz komisch, wenn ich Leute treffe, die ich früher gekannt habe, für die ich immer noch der Jürgen bin, der ich mit 17 war. Der bin ich nicht mehr. Und der will ich auch nicht mehr sein. Max Frisch schreibt einmal: Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe. Wenn ich sage, ich kenne dich, sagt er, ist das das Ende der Liebe? Jedes Mal, aber Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind. Nicht, weil wir das andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, Max Frisch, sondern umgekehrt, weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat. Darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein, wir können nicht mehr. Wir kündigen ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch auf alles Lebendige, das unfassbar bleibt, und zugleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und wofür hat man sich gehalten, Max Frisch? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist. Ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat. Max Frisch bezieht das, Max Frisch war überhaupt kein Christ. Max Frisch bezieht das Gebot, das Gott auf sich angewendet wissen will, du sollst dir kein Bildnis machen, auch auf unser Verhältnis untereinander. Und vielleicht hat Gott das auch sogar im Sinn gehabt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Mach dir kein Bild vom anderen und leg ihn darauf fest und sag, so ist er und damit fertig. Das ist das Ende der Liebe. So geht Gott mit uns nicht um. Gott lässt sich auf Veränderungen ein. Gott lässt sich auf einen neuen Jürgen Wert ein. Und er gibt mir die Chance, anders zu sein, als ich gestern war und anders zu sein, als ich vor 10 oder 20 oder 50 Jahren war. Er gibt mir die Chance, anders zu werden. Deswegen will ich anderen Menschen auch die Chance geben, anders zu werden, anders zu sein als mein Bild von mir. Klar, wir haben es da ein bisschen schwerer. Gottes Liebe ist unerschöpflich. Unsere Liebe ist schnell erschöpft. Aber wir können ja unsere Liebe immer wieder neu anregen lassen und auffüllen lassen von seiner Liebe. Können ihn immer wieder neu bitten, dass er seine Liebe in unser Herz hineingibt, sodass wir in der Lage sind, andere zu lieben. So ähnlich wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der nach Hause kommt, abgerissen und stinkend. Wer ein paar Monate bei Schweinen gelebt hat, der stinkt 100 Meter gegen den Wind. Hat das ganze Erbe durchgebracht. Und der Vater fängt neu mit ihm an, nimmt ihn in den Arm und sagt, du bist wieder mein Sohn. Und dann wird er geduscht und dann kriegt er neue Kleider, er kriegt sogar den Siegelring der Familie wieder auf die Hände, auf den Finger. Jesus will mit dieser Geschichte, er hat die ja erzählt, sagen, wie Gott ist. Wir können als verlorene Söhne und Töchter immer wieder zurückkommen zu ihm. Immer wieder, immer wieder. Aber umgekehrt, ich glaube, das will Jesus auch sagen, sollen wir nun auch solche Menschen sein, die wie der Vater sind? Die anderen Menschen das ermöglichen, zurückzukommen. Die anderen Menschen gestatten, neu anzufangen, die anderen Menschen gestatten, sich zu verändern, Buße zu tun, neu anzufangen. Das gilt für das Verhältnis von Eltern zu Kindern. Natürlich. Das gilt für Beziehungen, die wir sonst haben, für die Ehe, es gilt für Freundschaften, es gilt für jede Form von Partnerschaften, es gilt für die Gemeinde. Wir sollen eigentlich Mütter und Väter sein in dieser Gemeinde, so wie er Vater und Mutter ist für uns. So wie wir immer wieder zurückkommen dürfen zu ihm, so sollen wir nun Menschen sein, oder sage ich mal, wir dürfen solche Menschen sein, zu denen andere zurückkommen dürfen. Wir dürfen Menschen sein der Barmherzigkeit, Menschen der Vergebung. Ich will zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen. Wenn man früher Eisenbahnbrücken gebaut hat, das war ein kompliziertes Unternehmen, Dann hat man, wenn die Brücke fertig war, zunächst einmal einen Güterzug über die Brücke geschickt, um zu testen, ob die Brücke denn auch hält. Ein Eisenbahner hat mir mal erzählt, der Konstrukteur hätte sich dann drunter stellen müssen. Und erst wenn die Brücke diesen Güterzug ausgehalten hat, dann hat man die ersten Personenzüge drüber geschickt. Die Liebe Gottes ist sowas wie so eine Eisenbahnbrücke, wo schon jede Menge Güterzüge und Personenzüge drüber gerumpelt sind. Da ist das ganze halsstarrige Volk Israel drüber gerumpelt. Da ist die ganze Kirchengeschichte drüber gerumpelt, die ganze Kirche. Die Kirchengeschichte hat ja nicht mit der FEG in Heidelberg begonnen, es gab ja vorher auch schon mal was. Alle sind sie da schon drüber gerumpelt. Da sind Freunde von mir, da sind Verwandte, da sind Vorfahren. Alle sind sie drüber gerumpelt. Gottes Liebe hat das alles ausgehalten. Gottes Liebe hat die alle ausgehalten. Und weil das so ist, hält sie meinen Zug auch aus. Meinen Zug hält sie auch aus. Meinen Lebenszug, der über diese Brücke der Liebe Gottes führt. Und ich darf dann auch so eine kleine Brücke werden für andere. Gott ist ein Gott der Anfänge und wir dürfen Menschen der Anfänge werden. Let us begin anew. Lasst uns neu anfangen. Amen.